Er wundert sich über gar nichts mehr, hat der Lars Basche gesagt. Guten Morgen, lieber Lars. Ja, man muss auch mal spontan live sein. Eben ist meine Frau noch hier durchgelaufen, die hätte auch noch mal kurz erscheinen können. Das kann halt alles passieren. Wie geht's dir?
Das kann alles passieren. Mir geht's ganz gut. Ich habe eine Woche Urlaub frei. Da geht es einem doch ganz gut.
Ja, und ich habe mich jetzt auch entschlossen, im Partnerlook zu dir aufzutreten.
Ja,
Ja,
sehr
also,
gut,
dass
sehr
das
gut.
endlich mal passt von der ganzen Sache. Ja. Ja, willst du anfangen mit deinen Themen?
Fang du doch mal an. Machen wir doch jetzt mal was ganz
Ah,
Revolutionäres.
ich bin doch immer so höflich zu dir. Ja, ich habe das Thema Security mitgebracht. Ich habe zwei Themen mitgebracht. Das eine ist das Thema Security. Aktueller Anlass sind die Vorfälle rund um die Angriffe auf den Exchange-Server, wo auch wohl Bundesbehörden, europäische Bankenaufsicht etc. pp. Betroffen sind. Ist wohl einer der schwersten Vorfälle der letzten Jahre, dass also wirklich jetzt die Mail-Server da entsprechend attackiert sind, wohl die Server, die on-premise stehen. Und da gibt es also diverse
Ist
Berichte
was
zu.
Neues?
Das ist jetzt ganz neu passiert.
Ah, diesmal habe
Das
ich
ist
nichts
jetzt
von
diese
mitbekommen.
Tage basiert Hafnium-Angriffe auf Exchange-Server. Soll eine chinesische Hackergruppe sein, ganz aktuell. Und Henning Uhle, den Artikel werden wir entsprechend verlinken, gibt hier auch in seinem Blogbeitrag dort Hinweise, was man alles tun muss. Ist wohl nicht so ganz ohne, erfordert wohl eine größere Sicherheitsüberprüfung. Und wie gesagt, sind auch einige Server hier in Deutschland betroffen. Schwerpunkt USA und Deutschland heißt es. Einige Behörden betroffen. Zeigt, wie gefährlich die ganze Situation ist und wo wir uns befinden. Mir geht es auch gar nicht jetzt so sehr darum, dass der Exchange-Server hier angegriffen worden ist, der nur auch mal gewisse Marktanteile hat. Mir geht es eigentlich um die generelle Situation. Das Thema brandaktuell ist, wenn wir paar Monate, 3, 4 Monate zurückgucken, SolarWinds, ja, ist bis zum Quellcode von Azure bei Microsoft vorgedrungen und nicht nur dort, ja, dann zeigt es dann schon eine sehr ernste Bedrohungslage. Wenn wir dann eben auch die aktuellen Reports lesen, letzte Woche habe ich über den IBM X4 Threat Report gesprochen, da heißt es auch, die Cloud-Angriffe nehmen dramatisch zu. Ja, with pandemic cloud spending up, Cyber criminals are moving to the cloud. And attackers see the benefits of open source malware, zitiere ich mal ganz bewusst. Es bedeutet nicht, dass Open Source auch automatisch sicher ist. Auch dort sind die Angriffe eben entsprechend zu vermelden. Und es gibt auch noch einen anderen Report, den ich vielleicht heute auch wieder finde. Auch ein Report, den der Michael Kroker verlinkt hat. Und der ist von dem Security Specialist Netskope, nicht Netscape, sondern Netskope. Und dort heißt es auch, fast 2/3 der gesamten Malware kommt über Cloud-Apps. Also einerseits On-Premise Exchange-Server werden attackiert. Dann Microsoft Azure Code wird kompromittiert und dann sagt Microsoft, ja, mit Microsoft 365, also der Cloud-Lösung, ist uns sowas noch nicht passiert. Und auf der anderen Seite haben wir die Reports, dass immer mehr Security-Vorfälle über die Cloud und in der Cloud entsprechend passieren. Da kommt aber was auf uns zu, Lars.
Ja, und Ziele sind dann eher Behörden, weil das war ja eigentlich letztes Jahr bei dem großen Vorfall, waren es ja, glaube ich, eher dann US-Behörden, die da betroffen sind oder die angegriffen werden sollten. Ist das mittlerweile so, dass da eher Behörden betroffen sind oder geht das eigentlich grundsätzlich um ja, sensible oder um Informationen, die jetzt, ob es jetzt Behörden oder Unternehmen sind, ist dann auch wieder wurscht.
Ich glaube, das muss man breiter sehen. Ja? Ich bin auch der festen Überzeugung, dass einige Erpressungsvorfälle gar nicht an die Öffentlichkeit kommen. Ja, natürlich waren jetzt hier die Behörden ein bisschen im Blickpunkt. Es gab ja auch verstärkt Attacken auf Gesundheitseinrichtungen, Krankenhäuser. Auch in Deutschland haben wir das ja mitbekommen. Mir geht es nur darum, das ganze Thema ist sehr, sehr sensibel. Wir werden uns weiter beschäftigen müssen, auch als Einzelperson. Auch mir ist es die Tage passiert. Und es war, glaube ich, eine offizielle T-Online-Meldung oder sowas, aber dass ich einen Link geöffnet hätte, den ich besser nicht öffnen hätte, sondern es war dann okay, aber es war nicht einer meiner Hauptadressen. Das heißt, ich hätte nicht meine E-Mail gecheckt, die E-Mail-Empfängeradresse, also meine eigene. Und ja, also es ist ein Thema, das uns bleiben wird und wer verspricht, dass es mit der Cloud besser wird, habe ich gewisse Fragezeichen in den Augen. Auch wenn es von der Architektur vielleicht einfacher ist, eine Cloud in Anführungsstrichen zu schützen als hunderte von Exchange-Servern, wird es eine Herausforderung bleiben.
Ja, und ich meine, die kriminelle Energie, warum sollte die jetzt auf einmal aufhören, die kriminelle Energie von Menschen, nur weil es jetzt irgendwie in die Cloud wandert? Klar, es wird vielleicht schwerer, aber es wird sich wahrscheinlich, das ist eine Geschichte der Menschheit, oder? Es wird sich nicht ändern.
Ja, ich glaube, dass die Unternehmens-IT sehr, sehr stark gefordert wird, auch immer in Richtung Internet of Things denken, die ganzen Devices, die auch gesichert werden müssen. Aber es wird auch, und ich glaube, da gab es auch eine aktuelle Umfrage von Bitkom, eine ganz persönliche Herausforderung für jeden Anwenderin werden, dass man sich eben auch selbst entsprechend schützt, der Rechner auf dem neuesten Stand ist, man Schutzsoftware installiert hat. Und ein gesundes Misstrauen gehört, glaube ich, heute zur Alltagsausstattung.
Ja, absolut. Ich werde mittlerweile sehr häufig sowohl von meiner Mutter als auch von meinem Bruder gefragt. Ich habe hier was, dass sie sagen, ich habe hier was bekommen per E-Mail oder per WhatsApp oder was auch immer. Was soll ich damit machen? Und mittlerweile ist meine, apropos gesundes Misstrauen, was du gesagt hast, mittlerweile ist meine Standardantwort löschen. Einfach weg damit und dann ist gut. Also selbst wenn da mal irgendwie was verloren geht, was man vielleicht nicht hätte löschen sollen, aber das ist eigentlich verschmerzbar, würde ich sagen.
Ja, das ist mein eigenes Thema. Da eben mal schauen, was auch dabei rauskommt mit dem konkreten Vorfall und wie es eben auch in Zukunft mit Security weitergeht. Wie du es gesagt hast, das Thema wird wohl bleiben.
Ja, das denke ich auch. Was ist dein zweites Thema?
Heute forderst du mich aber raus, ja?
Ja, heute geht's rund.
Jörg Schiep hat auf Digitalistan geschrieben, und ich hatte es noch nicht mitbekommen, dass gestern keine Entscheidung für die Looker-App getroffen wird, also diese jetzt doch ein bisschen gehypte App wegen der fantastischen 4 Kontaktnachverfolgung per Barcode oder QR-Code, Entschuldigung, nicht Barcode, sondern dass es vertagt worden ist. Ja, einige haben sich ja auch aus dem Open-Source-Umfeld, Startup-Umfeld aufgeregt. Warum nehmt ihr die Looker-App nur, weil Smoodo so bekannt ist? Warum nehmt ihr nicht meine Apps? Aber was wieder mal entsprechend für mich viel sagen ist, man hat es vertagt, weil wir ja noch so viel Zeit haben. Ja? Da scheint mir so.
Und vertagt? Wo hat man es vertagt?
Es sind nur gestern, wollten sich Bund und Länder darauf verständigen, ob und welche App man entsprechend nehmen wollte. Und das hat also wohl nicht geklappt. Und man hat eben gesagt, wir vertagen uns mal und überlegen uns das nochmal genau. Weil man hat ja keine Zeit gehabt über den Sommer. Ja? Man war ja dadurch beschäftigt, dass man am Badesee gesessen hat und Bierchen getrunken hat, ja, dass man sich darüber seit Juli eigentlich keine Gedanken hat machen können. Die waren so im Urlaubs- und Entspannungs- und Non-Covid-Stress, ja, da konnten die das nicht entscheiden.
Und man musste auch die ganze Zeit nur darüber reden, dass es keine zweite Welle gibt und dass wir alle ja, dass Deutschland ja total super das Ganze managt und so. Klar, was soll man da machen?
Ja, also meine Gunnar hat hier bei mir, glaube ich, kommentiert, dass ich mich wohl zu sehr aufgeregt habe, auch ein Handelsblatt-Autor sich zu sehr aufgeregt hatte und ich jetzt Fingerpointing auf alle Minister und Behörden gemacht wird, ich reg mich da weiter auf, weil das ist für mich ein klassisches Beispiel, wo man einfach den Zug abfahren hat lassen, es einfach verpennt hat. Denn diese App hätte man wirklich schon im Sommer, Herbst entsprechend, nur eine dieser Apps, muss ja nicht die sein, entsprechend in Betrieb nehmen können, ja.
Aber das wäre jetzt nochmal meine Frage, weil was du gesagt hattest, dass manche dann kritisieren, warum muss es jetzt diese eine App sein, warum nicht unsere oder warum nicht die App und so weiter. Ist das nicht auch das Problem, dass das schon damals bei der Corona-Warn-App auch war, dass irgendwie sich auf eine Lösung dann fokussiert wird und dass man nicht darüber nachdenkt, vielleicht eine Infrastruktur zu schaffen. Wie gesagt, warum muss es eine App sein? Warum geht es nicht eher darum, halt Technologie zu fördern und dann auch dafür zu sorgen, dass halt die unterschiedlichen Lösungen oder Apps oder wie auch immer dann auch gut miteinander kommunizieren und miteinander arbeiten? Das wäre ja eigentlich die Lösung, weil je mehr, das sieht man jetzt bei dem Impfstoff ja eigentlich auch, je mehr unterschiedliche Parteien und Parteien im Sinne von Gruppen sich um ein Thema kümmern, desto mehr Innovationskraft ist vielleicht vorhanden. Und wenn man jetzt sagt von Anfang an, wir fokussieren uns jetzt nur auf diese Unternehmen oder auf dieses Unternehmen oder diese Unternehmensgruppe, die sich halt um etwas kümmern, da geht halt Innovation flöten, oder?
Ja, im Prinzip ja, aber ich glaube, man hatte hier wirklich keine Zeit und man hätte schnell entscheiden können. Man hätte ja auch die Zeit gehabt, ja, jetzt schnell zu entscheiden über den Sommer. Also da waren ja ein paar Wochen, vielleicht 2-3 Monate Zeit, die man einfach verpennt hat. Das ist das, was mich da eben entsprechend aufregt. Und auch in anderen Gebieten, ob man nun die SORMAS-Anwendung in den Gesundheitsämter nimmt. Also da gibt es immer wieder Ausreden, warum Dinge nicht gemacht werden, warum Dinge nicht funktionieren. Und da hat man schon, oder ich habe da schon sehr große Zweifel an der Digitalkompetenz und ich habe sehr, sehr große Zweifel an unserer föderalen Struktur in diesem Umfeld. Das scheint mir nicht so zu funktionieren.
Apropos föderale Struktur, der Peter Wald, der auch bei uns schon zu Besuch war und hoffentlich auch bald wieder kommen wird, hat jetzt auch bei Twitter geantwortet oder einen Link geschickt. Mecklenburg-Vorpommern führt als erstes Bundesland Luca-App ein. Das ist anscheinend vom 6.3., also jetzt gar nicht so neu, aber ja, ein bisschen was scheint sich ja zu tun.
Also der Beitrag, den ich zitiere da vom Jörg, ist von gestern Abend wohl gewesen. Ja, es gibt Einzelländer, die aktiv werden, aber es wird wieder mal rumgeeiert. Das ist einfach der Punkt. Ja. Und mir geht es auch gar nicht darum, dass am 6.3. ein Bundesland die Entscheidung getroffen hat. Mir geht es darum, dass man so eine Entscheidung im Sommer, Herbst hätte schon längst vorbereiten können. Das ist so ein Punkt. Ja, und das waren eigentlich so meine wichtigen Themen. Ich werde noch eine Leseempfehlung in die Shownotes stellen von Herrn Kukets. Der sagt, ihr zeigt immer mit kommt immer mit der Keule Datenschutz. Zeigt mir mal ein Beispiel im Bereich Datenschutz, was jetzt in der Pandemie jetzt hier wirklich dazu geführt hat, dass es eben nicht besser bekämpft worden ist. Bin ich mal gespannt, wer diese Beispiele entsprechend hat.
Kukets ist vom IT-Security-Blog,
glaube ich. Einer der deutschen Security-Gurus, kann man wohl sagen, und Datenschutz-Gurus, da fand ich eine sehr, sehr treffende Aussage. Die Keule Datenschutz wird allenthalben jetzt rausgeholt, um immer gegen irgendwas zu wettern. Und deshalb sind wir nicht wettbewerbsfähig, deshalb bekämpfen wir Corona nicht und es ist sehr, sehr fragwürdig.
Aber bevor der Zug abfährt. Ja, du hast einen sehr guten Übergang geliefert mit diesem letzten Link, dieser Link-Empfehlung, die du genannt hast, nämlich Datenschutz. Ich wollte ja mit dir, hatte ich ja eben schon bei Twitter gespoilert, mit dir über eine Welt ohne Cookies reden. Du hast, glaube ich, auch vor ein paar Tagen, habe ich es gesehen, hast du es auch getwittert. Und als ich das gelesen hatte, letzte Woche, Google schafft Third-Party-Cookies ab bei seinem eigenen Browser Chrome. Da habe ich mir dann auch gedacht, huch, das ist ja mal ein Ding. Und dann habe ich auch gelesen, gibt es halt Meldungen, dass es ist ein Paukenschlag, es ist das Ende der Online-Werbung, es ist eine Werberevolution, die da passiert. Und dann habe ich mir das eben mal ein bisschen näher angeguckt und dann ist es vielleicht dann doch nur ein Revolutionchen oder ein Sturm im Wasserglas. Es ist ja wohl so, dass Google schon 2020, glaube ich, angekündigt hat, das zu tun, diese Third-Party-Cookies eben abzuschaffen oder das Tracken über Third-Party-Cookies abzuschaffen bei Chrome. Und dann ist es ja auch so, dass wohl Firefox und Safari das schon längst gemacht haben oder die Third-Party-Cookies schon längst blocken. Es ist insofern natürlich was Besonderes, weil Chrome halt einen sehr, sehr hohen Marktanteil hat über die Android-Mobilgeräte, aber auch auf dem Desktop, glaube ich, sind sie absoluter Marktführer. Insofern ist es vielleicht schon eine große Sache, aber so groß dann doch nicht, wie ich es zuerst gedacht hatte. Welchen Browser nutzt du denn?
Ja, Firefox und Safari. Chrome nutze ich nur, weil unser Freund Moritz Gund dort bei unserem IBM Live-Studio als Chrome als Browser besteht, obwohl die anderen, glaube ich, auch gehen. Und ich habe hier auch ganz defetistisch euch beiden, dir, lieber Lars, und auch dem Maurice, den Hinweis entsprechend gezwitschert, 24 Sicherheitslücken im Chrome-Browser. Ruf der.
Ja, ich nutze Chrome und sowohl mobil als auch auf dem Desktop. Und ich weiß ja, du informierst mich immer darüber, was Chrome alles oder dass man vielleicht doch mal auf einen anderen Browser gehen sollte. Ich muss auch sagen, ich habe keinen Adblocker bei mir installiert. Also irgendwie bin ich da recht sorglos oder bedenkenlos. Und auch die Cookies, mittlerweile ist es ja so, dass man halt bei jeder Webseite, dass man eben nicht nur darüber informiert wird, dass Cookies getrackt werden oder dass es Cookies gibt, sondern man darf eben auch zustimmen oder man darf sie eben ablehnen. Das mache ich auch nur recht sporadisch, muss ich sagen. Im Grunde ist das so ein bisschen bei mir so Sympathie. Bei den Webseiten oder Medienangeboten, die ich sympathisch finde, da klicke ich auf Zustimmen oder alles zustimmen. Bei denen, die ich nicht so sympathisch finde, da wähle ich dann aus und mache dann nur die notwendigen Cookies, aber wie auch immer. Auf jeden Fall ist es jetzt eben so, dass wohl im April soll es, glaube ich, schon losgehen, dass Google dann die Third-Party-Cookies auch blockiert auf dem Chrome. und eben das starke personalisierte Tracking über verschiedene Webseiten hinweg und Website-Besuche hinweg dann eben stoppt. Und die Frage ist eben, warum Google das macht. Manche sagen, dass sie im Grunde bessere Wege oder eigene Wege haben, eben weiterhin auch zu tracken. Das ist das eine. Das andere, was eben wie es eben heißt, ist, dass sie im Grunde nur den regulatorischen Aktivitäten zuvorkommen, dass eben immer mehr Behörden oder immer mehr Länder eben dagegen vorgehen und deswegen im Grunde, wie gesagt, nur dieser Entscheidungen, die dann irgendwann getroffen werden, dem halt zuvorkommen. Also ich glaube, vor allen Dingen Ersteres stimmt aber, dass Google halt einfach dadurch, dass sie eben sehr, sehr viele First-Party-Cookies haben, weil eben die Angebote von Google so stark genutzt werden, dass sie auch eben auf diese Third-Party-Cookies nicht wirklich angewiesen sind. Und es ist, glaube ich, auch ein bisschen eine Wettbewerbsmaßnahme. Also Google wird das nicht schaden. Andere Werbetreibende werden vielleicht dadurch geschadet und das kann dann wiederum nur Google helfen. Also so wirkt es für mich und das ist ja auch, glaube ich, das, was dann viele Expertinnen und Experten, die darüber schreiben, dann eben auch sagen. Google hat einfach andere Wege, bessere Wege, das Ganze weiterhin so zu betreiben, wie sie es halt jetzt schon tun.
Ich zitiere nach netzpolitik.org den niederländischen Politiker Paul Tang, EU-Parlamentarier: Tracking-Software von Google sei auf 85,6 aller Webseiten versteckt. Der Konzern sieht sich damit den größten Anteil am digitalen Werbemarkt. Mit dem neuen Datenschutzstandard schlage Google seine Dominanz am Browsermarkt, glaubt Tang. Und man macht dann eben keine personalisierten Cookies in dem Sinne mehr, sondern bildet jetzt Kohorten. Mal schauen, ob wir in eine Kohorte kommen. Ich, alter Sack und du, junger Spund.
Ja, mal gucken, was mir dann so angeboten wird. Obwohl ich ja auch sagen muss, ich meine, so viel Geld in diesen digitalen Werbemarkt fließt und wie oft ich irgendwie höre, personalisierte Werbung und man kann ja jetzt ganz genau sehen, wer da vor dem Rechner sitzt und kann dann hier die relevante Werbung ausspielen und so weiter. Also so richtig gut funktioniert es nicht und auch nicht für mich. Ich meine, bei dir ist es ja nochmal was anderes. Du wirst ja dann wahrscheinlich nicht von, wenn du dir irgendwie auf einer Webseite dir eine Hose anguckst, dass du dann auf allen anderen Plattformen dann gejagt wirst, verfolgt wirst von Hosenwerbungen. Das ist ja bei mir manchmal so. Aber auch das ist jetzt nicht wahnsinnig sophisticated und auch, wie gesagt, nicht sehr, also für mich, also relevante Werbung sehe ich kaum bei mir, muss ich sagen. Also insofern ist da vielleicht auch so diese Sorge, habe ich manchmal das Gefühl, ein bisschen unbegründet, weil solange Unternehmen, Werbetreibende das immer noch so schlecht machen, solange muss ich mir vielleicht dann doch keine Sorgen machen über dieses ganze Personalisierte, oder?
Ja, also ich war immer ganz lustig, dass ich dann immer die gleiche Werbung in 5 verschiedenen Seiten gesehen habe, aber ich habe Adblocker installiert, wie gesagt, Firefox ist ja an und für sich schon da sehr restriktiv, genau wie Safari. Und ich lösche auch konsequent jede 2-3 Wochen den Browserverlauf inklusive aller Cookies, um einfach da der ganzen Sache ein bisschen Vorschub zu geben und damit ich da nicht entsprechend genervt bin. Das ist eigentlich auch das, was ich, da sind wir auch wieder Brücke zurück zum Thema Security, was ich auch jedem entsprechend rate, wirklich den Browserverlauf löschen. Auch wenn man dann hinterher wieder sein Passwort eingeben muss und eine Zwei-Faktor-Autorisierung, die man entsprechend machen sollte, dann durchlaufen muss. Das kostet mal 5 bis 10 Minuten Zeit, aber es ist auf jeden Fall sicherer.
Ja, vielleicht noch 2 Gedanken dazu. Das eine ist, was ja viele Werbetreibende dann anbringen, immer so ist ja, dass die Kontrolle haben ja die Nutzer. Die Nutzer können ja sagen, durch dieses Opt-out-Verfahren können ja selber entscheiden, ob sie wollen oder nicht. Da muss man halt dazu sagen, und das ist ja auch etwas, was ich sehr häufig sage, ja, theoretisch mag das sein, aber erstens finden Werbetreibende dann halt oder digitale Plattformen immer noch Wege, auch die Nutzer zu verarschen. Das ist das eine. Und das zweite ist, wer macht das denn? Also wer kämpft sich denn durch diese ganzen Cookie-Richtlinien und Terms and Conditions und ich weiß nicht was, um dann wirklich auch eine informierte Meinung zu treffen? Das ist das eine. Ich glaube, das machen halt die wenigsten. Und ich meine, wir beiden, glaube ich, leben da echt nochmal in der Blase. Also ich weiß nicht, wie viele, sehe ich ja bei mir im privaten Umfeld auch, wie viele Menschen sich halt einfach darum weder Sorgen machen, noch irgendwie überhaupt Bescheid wissen, was das alles ist und wie das alles funktioniert mit diesen Cookies und Werbetracking und ich weiß nicht was. Das ist schon echt, Also da finde ich schon, ist die Verantwortung. Man kann die Verantwortung dann nicht auf die Nutzerinnen und Nutzer abwälzen, die dann aber möglichst uninformiert bleiben sollen. Also so funktioniert es nicht, würde ich sagen.
Kein Widerspruch, euer Ehren. Es gab ja da auch Initiativen von der EU, das Digital Service, Digital Marketing Act, wenn mich nicht alles täuscht. Da gab es ja auch, ich komme jetzt nicht auf den Namen, den EU-Parlamentarier, glaube ich, SPDler, ja, personalisierte Werbung komplett verbieten lassen wollte. Weiß ich jetzt auch den aktuellen Stand nicht. Wahrscheinlich verhandelt man mal wieder.
Ja, weiß ich auch nicht. Ich könnte damit leben, ehrlich gesagt. Aber ja, ob es so kommen wird, da ist die Macht der großen Plattformen und der Medien und ich weiß nicht was, dann doch noch recht groß. Das andere, was ich vielleicht noch ganz kurz anmerken wollte, was halt auch interessant ist, dass es eben mittlerweile nicht mehr nur eine, da hatten wir glaube ich auch schon mal drüber gesprochen, keine europäische oder deutsche Diskussion ist, sondern halt wirklich eine globale Diskussion. Also ich habe jetzt in der New York Times wieder einen Beitrag gelesen, dass eben die eben auch sagen, dass dieses Opt-out-Modell in den USA, also in den USA sieht das ja nochmal ganz anders aus mit dem Tracking und mit dem, was halt Nutzerinnen und Nutzer über sich preisgeben, dass das da eben auch immer stärker kritisiert wird. Und das, da gibt es einen interessanten Artikel jetzt in der New York Times, in der Meinungs-, auf der Meinungsseite, glaube ich, die dann eben auch diese, ja, die Praktiken und die, das Vorgehen eben der Werbetreibenden eben auch entsprechend kritisieren. Also das, ja, hatten wir, glaube ich, auch schon mal, dass die DSGVO und andere Datenschutzrichtlinien und Bestimmungen aus Europa halt wirklich ein Exportschlager werden könnte. Und ich hoffe, dass das so sein wird. Auch wenn natürlich
und
nicht alles.
Ich höre wieder diejenigen, die sagen, wegen Datenschutz sind wir nicht wettbewerbsfähig. Und wieder schließt sich eine Lücke zu unserer Diskussion. Und lieber Peter M. Wald, der du uns hier zuhörst und schön getwittert hast, die Einladung steht, dass dir wieder dazukommen sollst.
Absolut.
Wir suchen hier immer regelmäßig auch Gäste und du gehörst ja schon, bist ja kein Gast mehr, bist ja schon Stammpersonal entsprechend hier mit dabei zu haben. Jo, Lars, dann lassen wir es für heute gut sein. Dir wünsche ich eine entspannte Woche. Wetter soll nicht ganz so doll werden, also hoffentlich ein bisschen ja. Was. Bei mir kommt gerade die Sonne rein. Ja, vielleicht geht es ja bis heute Nachmittag. Ja. Und wir hören uns nächsten Dienstag bei 9 von 9 wieder und wir hören uns am nächsten Montag wieder, wenn wir dann wieder in die Produktion des Live-Studios gehen.
Ich wollte gerade sagen, du weißt wahrscheinlich überhaupt nicht, was du heute tun sollst, weil heute kein Live-Studio ist. Mal gucken, ob du den Tag heute noch rumkriegst, sinnvoll. Viel Erfolg dabei.
Ach, zur Not gibt es immer irgendwelche Excel-Listen, die ich ausfüllen muss in diesem
Sehr gut.